Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Die Autorin Lena Hach lässt in ihrem neuen Kinderroman eine Transperson auftreten. Für diese Figur hat sie sich Unterstützung von zwei Sensitivity-Readern geholt. Darüber und über ihr Buch Fred und ich sprechen wir gleich. Im Drachenhaus Verlag erscheinen Bücher aus China und Taiwan in utopischer Eintracht. Wir stellen das Kinderbuchprogramm vor. Und das erste unserer heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser porträtiert die irakisch-britische Architektin Zaha Hadid. Hadid, 1950 in Bagdad geboren, galt lange als Papierarchitektin. Das heißt, dass sie zwar viele Architekturwettbewerbe gewann, ihre Entwürfe aber oft nicht gebaut wurden, weil sie als zu kühn galten. Doch im Rückblick ist Zaha Hadid zu einer Architektinnen-Ikone geworden. Sie wurde als erste Frau überhaupt 2004 mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet, dem wichtigsten Architekturpreis der Welt. Hadid entwarf zum Beispiel die Wassersportarena für die Olympischen Spiele in London 2012, das Wissenschaftsmuseum Fäno in Wolfsburg oder das Havenhuis im belgischen Antwerpen. Die russisch-amerikanische Architektin und Illustratorin Victoria Tendler-Krylov hat Zaha Hadid nun ihr erstes Bilderbuch gewidmet. Es heißt schlicht Zaha baut. Anne-Kathrin Weber beschreibt zunächst die Eingangsszene.
Das Licht scheint durch die Glasfenster der in Blau und Gold gehaltenen Moscheekuppel und zeichnet neue Muster auf die altehrwürdigen Ornamente an den Wänden. Die Gläubigen richten ihren Blick pietätvoll nach unten, bis auf eine Besucherin des Bagdader Gebetshauses, die neugierig in die entgegengesetzte Richtung blickt, also nach oben, zur Quelle des anregenden Lichtspiels. Gleich auf der ersten Bilderbuchseite wird klar, das Mädchen ist ein besonderes Kind, eines, das die Welt um sich herum genauestens beobachtet und analysiert. Zaha, so heißt sie, interessiert sich aber nicht nur für die Moscheen und Paläste in der Hauptstadt, sondern auch für die unberührte Natur im Süden des Iraks.
Mit ihrem Vater reiste sie nach Suma, wo Sümpfe, Schilf und Gräser um sie herum wogten und plätscherten, soweit das Auge reichte. Es war wunderschön, eine vollkommene Harmonie, die wie Zaha niemals stillstand.
Fortschritt und Bewegung werden zu Leitmotiven in Zahas Leben, die sich auch in ihrer künstlerischen Leidenschaft widerspiegeln, nämlich neue Bauwerke zu erschaffen. Schon früh zeigt sich das Mädchen fasziniert von Baustellen.
Sie konnte an keiner vorbeigehen, ohne stehen zu bleiben und sich die Formen und Strukturen vorzustellen, die dort entstehen würden. Dann machte sie Skizzen in ihr Notizbuch oder sie berechnete Konstruktionen im Kopf.
Wenig überraschend ist daher, dass die junge Frau schließlich in London Architektur studiert. In der Baukunst entfesselt Zaha schließlich all ihre Kreativität, übersetzt die vielfältigen Eindrücke aus den Beobachtungen ihrer Kindheit in neue, grenzensprengende Konstruktionen.
Sie konzentrierte sich auf die großen Ideen, griff zu Farbe und Pinsel und zauberte Bauwerke, die sich neigten, schwankten und in der Luft schwebten.
In ihrem Bilderbuch Zaha baut erzählt Victoria Tendler-Krylov vom Leben der Star-Architektin Zaha Hadid, die 1950 in Bagdad geboren wurde und die Branche bis zu ihrem Tod 2016 mit ihren visionären Entwürfen aufmischte. Dabei bleibt die Autorin laut eigenen Aussagen eng an der Biografie Hadids. Das Buch enthalte allerdings auch einige fiktive Elemente. Die architektonische Verbindung von menschengemachten Formen und den fließenden Wellen und Schwüngen der Natur durchzieht das Werk Zaha Hadids. Victoria Tendler-Krylov spiegelt dieses Design auch in ihren eigenen, mit Wasserfarben ausgestalteten Illustrationen, eine stimmige Gesamtkonzeption des Buches. Sie kontrastiert klare Linien und voluminöse, geschwungene Flächen, wie beispielsweise den prasselnden Regen Londons, der als Radierung auf Regenschirme und Autodächer trifft, während Hadid gleichzeitig mit opulenter Lockenpracht im Schein einer klassisch nüchternen Architektenlampe über ihren Entwürfen brütet. Hadid thematisierte regelmäßig den Sexismus der Architekturbranche und betonte gleichzeitig offensiv das eigene Frausein. Auch Victoria Tendler-Krylov akzentuiert mit ihren Illustrationen das feminine Erscheinungsbild ihrer Protagonistin. Sie zeichnet die Architektin nicht nur mit wallenden Haaren, sondern auch mit extravaganten Oberteilen, monumentalen Schals und hohen Schuhen.
Zaha packte ihre bunten Seidenstoffe und ihren klappernden Schmuck in einen Koffer und machte sich auf den Weg nach Frankreich, Singapur oder China, um dort an Projekten zu arbeiten, manchmal ganz spontan und in Windeseile.
Laut Tendler-Krylov musste Hadid extrem hart arbeiten, um sich als Frau in der von Männern dominierten Architekturszene durchzusetzen. Auch wenn das unzweifelhaft der bitteren Realität entspricht, wie bei vielen Kinderbüchern, die anhand der Lebensgeschichte einer berühmten Frau die weibliche Selbstermächtigung zelebrieren, gibt auch Tendler-Krylov diesen Leistungsimperativ für Frauen letztlich unkommentiert weiter. Kritik daran, dass Hadid Aufträge für autoritäre Regimes annahm, ist hier ebenfalls kein Thema. Dennoch lohnt sich die Lektüre dieser Hommage an eine Frau mit außergewöhnlichem Talent und Durchhaltevermögen. Victoria Tendler-Krylov vermittelt einen kindgerechten und stimmig gestalteten Einstieg in die atemberaubende Baukunst Zaha Hadids. Vor allem aber würdigt sie die unersättliche Neugier und Kreativität, die die Kindheit prägen und aus denen wir im besten Fall ein Leben lang schöpfen.
Anne-Kathrin Weber über Zaha Baut, das Leben der Architektin Zaha Hadid von Victoria Tendler-Krylov. Nora Schröder hat das Bilderbuch für Kinder ab 7 Jahren aus dem Englischen übersetzt, Verlag E.A. Seemann. Unter den Büchern, die dieses Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert sind, kreisen auffällig viele um das Thema Identität. Um kulturelle, aber auch um sexuelle Identität. Das Kinderbuch Birdie und ich von J.M.M. Nuanes und der Jugendroman Yadriel und Julian von Aidan Thomas zum Beispiel. Damit spiegeln die Nominierungen zu diesem wichtigen Preis einen Trend im Kinder- und Jugendbuch. Immer häufiger liegen Romane und Sachtitel über sexuelle Identität auf den Büchertischen. Auch in Fred und ich, dem neuen Kinderroman von Lena Hach, kommt ein Junge vor, der als Mädchen geboren wurde. Ich habe Lena Hach gefragt, was hat sie bewogen, eine Transperson als eine der beiden Hauptfiguren ihres neuen Kinderbuches zu wählen?
Vor einer ganzen Weile habe ich festgestellt, dass meine Bücher bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht so divers waren wie mein Publikum, also wie die Kinder und Jugendlichen, vor denen ich gelesen habe. Und das wollte ich in mehrfacher Hinsicht gerne ändern. Und da gehört sowas wie eine Geschlechtsidentität auch dazu.
Jetzt ist die Geschichte gar nicht aus der Perspektive von Fred, also von diesem Transjungen, erzählt, sondern aus der von Anni, aus der Perspektive eines Mädchens, das gerade auch einige Probleme hat. Vielleicht erzählen Sie erstmal ein bisschen, was mit Anni ist.
Anni hat so ein Angstthema. Ihr Onkel, der ihr sehr nahe stand oder dem sie sehr nahe stand, ist vor einiger Zeit bei einem Unfall gestorben. Und seitdem hat sie Angst vorm Leben. Sie hat Angst vor Unfällen und vor Krankheiten. Und deshalb geht sie auch jeden Morgen heimlich Eisbaden, womit sie nämlich ihr Immunsystem stärken will. Und das weiß niemand von ihr.
Und dann geht, oder sagen wir, folgt Fred ihr zum Eisbaden, steigt mit ins Wasser und Anni entdeckt bei der Gelegenheit, dass dieser Junge Brüste hat. Und was ich dann interessant fand, war, wie Anni darauf reagiert, nämlich eigentlich ziemlich unspektakulär, oder wie würden Sie sagen?
Ja, also sie nimmt das wahr, sie nimmt das auch als bisschen außergewöhnlich wahr, aber sie stellt es nicht weiter in Frage, so wie er nicht in Frage stellt, dass sie da jeden Morgen ganz früh ins Eis steigt. Genau, das ist natürlich ein sehr wichtiger Moment. Und da war auch wichtig, dass es nichts von so einem großen Geheimnis hat, was plötzlich offenbart wird. Also dass diese Transidentität von Fred nicht zu einem Plot-Twist wird, also zu einem Wendepunkt, der die Handlung in eine andere Richtung treibt.
Ich war dann fast ein bisschen irritiert davon, dass Anni so wenig Aufhebens davon macht, dass Fred ein Junge mit Brüsten ist. Geht das nicht ein bisschen zu einfach zwischen den beiden?
Ja, sie stellt ja im Nachhinein dann eigene Nachforschungen an. Ein kleines Plädoyer dafür, dass man sich erstmal ein bisschen selbst bilden muss oder sollte, bevor man Leute mit irgendwelchen Fragen bedrängt, wenn man die Leute vielleicht noch gar nicht richtig kennt. Aber vielleicht ist es ein Stück weit auch eine Utopie oder eine Beschreibung, wie es auch sein kann.
Während das zwischen den beiden recht unkompliziert läuft, hat Fred ja durchaus Probleme mit anderen, also mit seiner Tante, mit Mitschülern, mit der Frage, welche Schultoilette soll er eigentlich benutzen. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen davon, wie es ihm geht, seitdem er erklärt hat, als Junge angesprochen werden zu wollen.
Also es gibt unterschiedliche Reaktionen aus seinem Umfeld. Also da gibt es den Vater, der aus Versehen manchmal noch das falsche Pronomen rausrutscht, der sich dann aber irgendwie entschuldigt und korrigiert. Also das ist, glaube ich, so das beste Verhalten, was man dann bringen kann. Dann gibt es manche Kinder, Jugendliche, die nicht akzeptieren, dass er ein Junge ist. Seine Tante hat auch Probleme. Sie denkt, das sei vielleicht ja nur eine Phase und lässt ihn damit nicht in Ruhe. Also ich versuche so ein bisschen ein Spektrum aufzumachen von möglichen Reaktionen. Seine besten Freunde gehen ganz entspannt damit um. Sie haben auch durchgesetzt, dass er bei der Klassenfahrt ins richtige Zimmer kann. Und da war mir wichtig, den Fokus nicht aufs Negative zu legen. Ich hatte ja auch zwei Sensitivity Reader mit an Bord, die gesagt haben, dass es wichtig ist, und ich kann es total nachvollziehen und bin dafür sehr dankbar, nicht nur die schweren Seiten am Transsein zu beschreiben und die Herausforderungen, die damit einhergehen, sondern auch die ganz wunderschönen Seiten, wenn man dann im richtigen Zimmer auf der Klassenfahrt ist, beispielsweise. Also eine Euphorie.
Erzählen Sie ein bisschen von der Zusammenarbeit mit diesen Sensitivity Readern. Also warum haben Sie die überhaupt hinzugezogen?
Also ich bin cis, ich bin nicht trans. Ich kann mir ganz viel anlesen, ich kann ganz viel recherchieren, habe ich auch gemacht. Gibt es vor allen Dingen so auf englischsprachigen Seiten im Internet ganz viele Hinweise, Do's und Don'ts, when writing about a trans character. Also es gibt ganz viel Literatur, es gibt ja ganz viel Erfahrungsberichte, auch schon von deutschen Trans-Autoren, Autorinnen. Aber es gehört eben nicht zu meinem Erfahrungsschatz, trans zu sein. Und ich glaube, wenn man über marginalisierte Personen schreibt, ist es wichtig, genau hinzugucken und genau aufzupassen, weil die falschen Wörter eben verletzend sein können, versehentlich. Und weil man auch blöde Vorurteile weitertragen kann, so ganz tradierte Dinge reproduzieren kann, die eigentlich schädlich sind. Das passiert gerade bei Transfiguren immer wieder, wenn man sich die ganzen Erzählfiguren in den Filmen anguckt, in Hollywood. Also in den 80ern war das extrem, aber immer noch sind Transfiguren oft auch, keine Ahnung, die Prostituierten oder die Abhängigen oder die Gangster so.
Was haben denn die beiden Sensitivity Reader bei Ihrem Buch angemerkt? Also worauf haben die Sie aufmerksam gemacht, was Ihnen vielleicht sonst nicht aufgefallen wäre?
Also eine ganz schöne Sache fand ich, es gab einen Moment, in dem die Tante von Fred seinen Dadname nutzt, also seinen abgelegten Namen, den er bei der Geburt bekommen hat. Und das ist eigentlich unnötig, weil was dann passiert, wenn an einer Stelle im Buch dieser Deadname auftaucht, passiert, und das habe ich gesehen, weil ich mir Rezensionen von englischsprachiger Literatur angeguckt habe, ganz häufig, dass die Leser, die Leserinnen, nur noch diesen falschen, abgelegten Namen in ihren Rezensionen nutzen. Plötzlich. Dabei heißt die Figur ja ganz anders. Das ist der Name aus einer anderen Zeit. Wenn man über die Figur schreibt, braucht man den Namen nicht zu benutzen. Es gibt auch so eine merkwürdige Fixierung bei Transpersonen ja immer darauf, was ist denn dein echter Name in Anführungszeichen oder auch die Frage nach potenziellen Operationen. Diese Fixierung, die mit so einer Sensationssache einhergeht, die ist gar nicht so schön. Und das Buch verliert nichts. Ich finde, es gewinnt sogar eher, wenn die Tante den Deadname nicht nutzt. Wir wissen nicht, wie Fred früher mal bei seiner Geburt hieß. Das müssen wir auch nicht wissen.
Und wir wissen auch nicht, wie es mit ihm weitergeht oder wir wissen auch nicht viel über das, was zurückliegt, sondern Sie beschreiben wirklich diese 7 Tage, die Fred und Anni zusammen in diesem Dorf, in dem Anni lebt, verbringen. Fred ist da nur zu Besuch, er kommt eigentlich aus Berlin. Mhm. Ich habe mich gefragt, Frau Hach, hatten Sie eigentlich Berührungsängste bei dem Thema? Sie haben jetzt gesagt, Sie wollten, dass Ihre Figuren ein bisschen diverser werden, aber es gibt ja auch durchaus Stimmen, die fordern, über Transsexualität sollten nur diejenigen schreiben, die es betrifft.
Mhm. Ja, da habe ich mich viel mit beschäftigt. Also meine Transfigur ist nicht der Ich-Erzähler. Ich erzähle ja aus der Perspektive von Anni, die ist cis, so wie ich. Das heißt, ich würde mir nicht zutrauen, aus der Sicht einer Transfigur zu schreiben und vor allen Dingen über eine Transition zu schreiben. Die Sache, die gehört, glaube ich, wirklich in andere Hände. Ich kann über das Jetzt von Fred schreiben. Ich kann nicht authentisch über den schwierigen Prozess schreiben, in dem er war. Und das sollten Own-Voice-Autoren, Autorinnen machen, finde ich. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen ist es auch so schön, dass jetzt beim Jugendliteraturpreis mit Aidan Thomas auch ein Trans-Autor mit auf der Liste ist.
Was Anni durch diese kurze Begegnung mit Fred gewinnt, das ist dann offensichtlich. Sie schafft es, ihre Ängste zumindest ein Stück weit zu überwinden, anzugehen. Aber wenn man jetzt diese 7 Tage mal für Fred betrachtet, was bringt das für ihn, diese Begegnung mit Anni?
Also er erlebt, denke ich, auch so eine zarte erste Liebesgeschichte. Und die ist erstmal unabhängig vom Trans- oder Cis-Sein. Das gewinnen beide, die tragen sie dann beide in ihrem Herzen, denke ich. Er färbt sich die Haare. Er wird mutiger. Es gibt einen Moment, wo er sagt, er wollte sich schon länger die Haare färben und hat sich nicht so ganz getraut, weil er nicht noch mehr auffallen wollte. Und vielleicht ändert die Woche ihn in der Hinsicht. Auf jeden Fall geht er mit einer anderen Haarfarbe zurück nach Berlin.
Ja, und zum ersten Mal auch mit der Bestätigung, dass er der ist, als der er sich fühlt. Denn Anni hat ihn ja gleich als den jungen Fred anerkannt.
Das stimmt natürlich auch. Das ist schön, ja. Stimmt.
Lena Hach über Fred und ich, erschienen im Verlag Belz und Gelberg, empfohlen ab 11 Jahren. China und Taiwan einträchtig nebeneinander, das geht wohl nur im Bücherregal. In der politischen Realität streckt China immer wieder die Hände nach dem kleinen Nachbarn aus, der darauf besteht, ein eigener Staat zu bleiben. Kulturell sind sich China und Taiwan sehr nah. In beiden Ländern wird dieselbe Sprache gesprochen, Mandarin. In Geschichte und Traditionen gibt es viele Gemeinsamkeiten. Deshalb erscheinen auch im Esslinger Drachenhaus Verlag der Sinologin Nora Frisch Bücher aus Taiwan und aus China. Der Verlag hat eine eigene Kinderbuchsparte, die Katharina Borchert jetzt vorstellt.
Ein Verlag für chinesische Literatur mit einem eigenen Kinderbuchprogramm, das ist der Drachenhaus Verlag in Esslingen bei Stuttgart. Gegründet von der Sinologin Nora Frisch am 10.10.2010. Chinesische Zahlenmystik? Nein, sagt Nora Frisch. Einfach nur ein schönes Datum.
Ich habe überlegt, wie ich mit der Promotion fertig war, zuerst eine Schule für Chinesisch zu gründen. Und letztendlich hat die Idee mein Mann gehabt. Der hat dann gesagt, mach doch das Ganze in Buchform, da erreichst du viel mehr Leute, da kommst du über den 10-Kilometer-Radius hinaus. Und mir war es einfach ein großes Anliegen, diese Vielschichtigkeit Chinas zu vermitteln. Also dieses China hinter Wirtschaft und politischer Diskussion, den Humor, den Optimismus und die Lebensfreude der Menschen auch zu zeigen. Also Dinge, die jeder über die kulturellen Unterschiede hinweg auch versteht und die einem deutschsprachigen Publikum zugänglich zu lassen. Das ist eigentlich nach wie vor mein Ansatz.
So entstand der Drachenhaus Verlag. Der Drache steht für China. Und das Haus ist das Verlagshaus in Esslingen. Es stammt aus dem 13. Jahrhundert. Außen urdeutsche Fachwerkfassade, innen Fernost.
Das ist der Verlag mit der üblichen Ausstattung, Ordner und so weiter. Natürlich viele Bücher über China. Dazu kommen 2 Bücherlager auf je 2 Dachböden und Messematerial, was ich halt immer mitschleppe zu den verschiedenen Buchmessen.
Also zum Beispiel die 6 Büchlein über einen knuffigen Panda-Bären, der darin Kalligraphie lernt oder eine Teezeremonie macht, mit Stäbchen isst und dem Rauschen des Bambus lauscht. Geschrieben und gestaltet von der österreichischen Illustratorin Anna Obtresal. Eine kleine Reihe mit dem Titel »Der große Panda-Bär« im eigenen Schuber. Alle anderen Bilderbücher bei Drachenhaus aber stammen von chinesischen und taiwanischen Autoren und Illustratoren. Alle Bücher sind 2-sprachig gedruckt, chinesisch-deutsch. Bücher aus China in Kurzzeichen, Bücher aus Taiwan in Langzeichen.
Als erstes müssen mich die Illustrationen ansprechen. Und dann muss es natürlich eine Botschaft haben, hinter der ich stehen kann und die mich emotional auch anspricht. Also da habe ich eigentlich in jedem Buch Botschaften gefunden, die ich sehr schön finde. Da haben wir zum Beispiel bei Straßenlaterne Nummer 8, ein Buch von Zhao Wenxuan. Da geht es eigentlich um die Aufarbeitung von Tod und Verlust für Kinder, also auch ein sehr spezielles Buch. Bei Opas Hochzeit ist die Botschaft so ein bisschen, ja, man soll die Leute nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Also es geht immer so um eigentlich Mitmenschlichkeit und Freundlichkeit und das finde ich eigentlich schön.
Straßenlaterne Nummer 8 erzählt in großen Buntstiftzeichnungen von einer Straßenlaterne, an die sich über die Jahre immer wieder Menschen lehnen, um ein Weilchen auszuruhen. Irgendwann wird sie abmontiert, weil zu alt geworden. Apropos alt, es sind oft die etwas in die Jahre gekommenen Dinge und Menschen, die in diesen chinesischen Büchern Trost spenden und Rat geben. All dies in kleinen, meist gemütlichen Ortschaften, nicht in den chinesischen Megacities. Die Welt von gestern als kuscheliges Zuhause. In den Büchern »Der Feuertopf brodelt«, »Der kleine Fuchs« und »Opas Hochzeit« sind es daher auch stets Großeltern, die heiße Suppe, eine warme Stube und auch ein bisschen Lebensweisheit bieten. Worin sich realistischerweise spiegeln mag, dass in den letzten Jahrzehnten viele Kinder bei ihren Großeltern zurückgelassen wurden, weil die Eltern als Wanderarbeiter in die Städte zogen. Der kleine Fuchs spielt bei den Evenken, einer Minderheit in Nordchina. Die Märchen der Minderheiten bedeuten Nora Frisch besonders viel. Auch das Buch mit dem Titel »Die tanzende Frühlingsgöttin« erzählt von einer Minderheit, von den Zhou in Taiwan.
Adi folgte den fröhlich dahintrudelnden Kirschblüten, die sich im weißen Nebel aufzulösen schienen. Als sich der Dunst legte, bemerkte er, dass er bereits tief in den Wald vorgedrungen war. Vor ihm lag ein gewaltiger, umgestürzter Baum. Inmitten des enormen Baumstamms befand sich ein großes, tiefes, schwarzes Loch. Wo es wohl hinführen mochte? Die Kirschblüten flogen direkt in dieses Loch hinein. Adi kroch ihnen hinterher.
Stadtjunge Adi stammt von den Zhou ab und er soll eine Perle finden, die den Winter auf dem Alishan vertreiben kann, einem der höchsten Berge Taiwans. Die Tiere des Waldes helfen ihm dabei. Der Geschichte fehlt ein wenig das Spannungsmoment, doch die weitgehend grün-braunen Buntstift-Illustrationen sind umwerfend. Hochauflösende Wimmelbilder voll original taiwanischer Pflanzen und Tiere.
Ich habe eigentlich schon lange nach Büchern aus Taiwan Ausschau gehalten, weil ich es wichtig finde, dass Taiwan auch aus dem großen, mächtigen Schatten des Nachbarstaats heraustritt. Also ja, es ist ein eigenständiger Staat und es wird aber trotzdem dort natürlich in Taiwan chinesische Kultur gelebt und chinesisch gesprochen. Und es gibt natürlich auch ganz viele besondere Eigenheiten beziehungsweise auch viele Dinge, wie zum Beispiel der Geisterglaube, die in China durch die Kulturrevolution verloren gegangen sind und die sich aber in Taiwan erhalten haben. Und ja, ich denke, es ist für Leser interessant. Es ist vielleicht auch so ein Blick in die chinesische Vergangenheit, wenn man den taiwanesischen Aspekt der chinesischen Kultur kennenlernt.
Im Buch »Das blaue Kleid« etwa tritt ein Waldelf auf. In dieser Geschichte geht es um die Tradition des Indigo-Färbens, das die Oma der kleinen Xiao Yu noch beherrscht. Auch dieses Buch ist prächtig und überreich, geradezu ornamental illustriert. Erstaunlich, wie konservativ all diese Kinderbücher angelegt sind. Sie alle sollen Traditionen vermitteln, vielleicht weil sie im Alltag der Kinder selbst, ehrlicherweise, keine Rolle mehr spielen. Ganz anders ist da der weitgehend schwarz-weiß gehaltene Band »Spatzen« über Maos Anti-Spatzen-Kampagnen im Jahr 1958. Ein beeindruckender Band voll verzerrter Gesichter und bedrohlicher Unschärfen.
An jenem Tag ging ich nicht in die Schule, weil Sonntag war. Schon sehr früh am Morgen hörte ich das Geschrei vieler Menschen. Dazu war das Schlagen auf Gongs, Trommeln und Stahltöpfe zu vernehmen. Das tat man, um die Spatzen zu vernichten. Auch ich machte mit. Ich nahm noch eine Bambusstange, an deren Ende ich Stoffstreifen befestigte, um die Spatzen aufzuscheuchen.
Rund 2 Milliarden Spatzen fielen damals vor Erschöpfung vom Himmel. Es folgten Insektenplage und Hungersnot. Davon erzählt dieses Buch aus China, das in Bezug auf Mao aber vage bleibt, sicherheitshalber. Das Buch ist unter den ansonsten farbenfrohen Drachenhaus-Kinderbüchern bisher ein Solitär. Gestalterisch, aber auch in Bezug auf die deutlich politische Geschichte. Neue Drachenhaus-Bücher sind schon in Arbeit. Nora Frisch hat noch viel vor.
Es gab ja so einen China-Boom in den 90er Jahren. Da wurde in Kindergärten Land auf, Land ab Chinesisch angeboten. Und da war das ein bisschen ein Trend. Aber in der Zwischenzeit, glaube ich, ist es natürlich, die chinesische Regierung sorgt nicht gerade dafür, dass China Sympathiepunkte sammelt. Und ich glaube, deswegen ist auch das Desinteresse momentan da. Deswegen möchte ich so die Berührungsängste einfach versuchen, schon bei kleinen Kindern abzubauen und betrachte jetzt die Kinderbücher auch als einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung, weil Beschäftigung mit anderen Kulturen in jedem Fall eine Bereicherung ist. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen kann man gar nicht früh genug damit beginnen.
Das Credo der Verlegerin Nora Frisch für ihren Drachenhaus Verlag. Katharina Borchardt stellte die Kinderbuchsparte vor. Diese Woche wurde bekannt gegeben, wer in diesem Jahr die Kranichsteiner Literaturstipendien bekommt. Die Kinderliteraturstipendien gehen an Josephine Mark für ihren Roadmovie-Comic »Trip mit Tropf« und an Werner Rohner für sein Kinderbuch »Mehr als ein Wunsch«. Die Jugendliteraturstipendien erhalten Chantal Fleur St. John für den Jugendroman »Die Sonne so strahlend und schwarz« und Josephine Sonnesohn für »Stolpertage«. Jedes Stipendium ist mit 18.000 Euro dotiert. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser für heute. Nächste Woche meldet sich meine Kollegin Ute Wegmann mit einer Sondersendung zur Leipziger Buchmesse. Dina Netz war am Mikrofon. Ein gutes Wochenende noch.